Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي.
Zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit, sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de, als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 20. März 2022, gleich dem 29. Eswan 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag unter dem Titel »Zur Begrüßung des Nowruz-Festes«. Dann geht es weiter mit einem weiteren Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Nationalisierung des iranischen Erdölindustrie. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Liebe Hörerfreunde, morgen, der 21. März 2022, ist der erste Farvardin nach iranischem Sonnenkalender und somit der erste Tag des neuen Sonnenjahres 1401. Wir wünschen allen, die Nowruz feiern, ob in Deutschland, Iran oder sonst wo auf der ganzen Welt, das Beste zum neuen Jahr und ein schönes Nowruz-Fest. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsgarten. Iran wird bezüglich Sicherheit im Persischen Golf niemals Kompromisse eingehen. Russlands Außenminister. Wir verraten Freunde nie, Iran steht uns sehr nahe. Deutschlands Minister besucht VAE und Katar, da Ukraine-Krise Energieängste schürt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsgarten. Iran wird bezüglich Sicherheit im Persischen Golf niemals Kompromisse eingehen. Der Kommandeur der Marine der iranischen Revolutionsgarden IRGC sagte, Iran werde bei der Verteidigung der Interessen und Ressourcen des Landes niemals Kompromisse eingehen, und warnte davor, dass die Sicherheit des Persischen Golfs und der Straße von Hormuz unsere rote Linie sei. Wir haben stets erklärt, dass regionale Länder für die Gewährleistung der Sicherheit im Persischen Golf verantwortlich sind und dass ausländische Mächte diese Region frühestens verlassen müssen, sagte Konteradmiral Ali Reza Tangsiri am Samstag bei einem Treffen mit einer Reihe von Mitarbeitern und Kommandeuren der Marinestützpunkte der Revolutionsgarden. Die Einheit unter den muslimischen Ländern der Region ist ein Zeichen für Stabilität und dauerhafte Sicherheit, und die regionale Sicherheit ist für uns eine rote Linie. Tangsiri betonte, dass Iran jeder finsteren Verschwörung oder Aufruhr entgegentreten werde, die darauf abzielen, der Sicherheit der Islamischen Republik zu schaden. Der IRGC-Kommandeur sagte, die iranischen Streitkräfte seien verpflichtet, die nationalen Interessen überall und jederzeit vollständig zu verteidigen und alle feindlichen Bewegungen mit voller Wachsamkeit genau zu überwachen. Er bemerkte, dass Feinde ständig versuchen, Iran Schaden zuzufügen, und sagte, wir sollten unsere Bereitschaft und Kampffähigkeit immer erhöhen, um das Territorium der Islamischen Republik Iran stark zu schützen. Ferner forderte er alle Kommandeure und Streitkräfte der IRGC-Marine auf, die Bewegungen der Feinde mit offenen Augen zu überwachen und Akte der Feindschaft nicht einmal für einen Moment zu übersehen. Tangsiri merkte an, dass die Kontrolle der IRGC-Marine über den Persischen Golf, die Straße von Hormuz und nördlich des Indischen Ozeans gestärkt wurde, nachdem sie neue fortschrittliche Verteidigungsausrüstung erhalten hatte. Die IRGC-Marine hat am Dienstag eine Reihe neuer, fortschrittlicher, selbstentwickelter Verteidigungsgeräte mit besonderen Fähigkeiten erhalten, darunter intelligente Unterwasserschiffe sowie Raketen und Schnellboote. Russlands Außenminister, wir verraten Freunde nie, Iran steht uns sehr nahe. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, sein Land verfolge im Gegensatz zu den USA keine eigennützigen Interessen bei der Wiederherstellung des Atomabkommens von 2015 mit Iran. Lavrov machte diese Äußerungen am Samstag, als er gefragt wurde, ob die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA für Moskau von Vorteil sei, da dies zur Wiederaufnahme der iranischen Ölversorgung des Weltmarkts führen könnte. Wir verraten niemals unsere Freunde in der Politik. Venezuela ist unser Freund und Iran ist ein Staat, der uns sehr nahe steht. Zweitens verfolgen wir im Gegensatz zu den Amerikanern keine egoistischen Interessen, sagte er vor Reportern. Sie können sehen, was sie, die Amerikaner, tatsächlich tun, indem sie versuchen, Russland zu ärgern und ihm eine Lektion zu erteilen. Ach nun, lassen Sie das Regime in Caracas in Ruhe. Lassen Sie Iran in Ruhe. Lassen Sie uns das Programm so schnell wie möglich wieder aufnehmen, um die Russen zu bestrafen. Anfang dieses Monats kündigte US-Präsident Joe Biden wegen der Militäroperation in der Ukraine ein Verbot aller russischen Öl-, Gas- und Energieimporte an. Die Maßnahme ließ die bereits explodierenden Öl- und Benzinpreise immer weiter ansteigen, wobei Berichten zufolge Washington möglicherweise Iran und Venezuela für Ölgespräche in Betracht zieht. Biden versuchte auch, die arabischen Länder am Persischen Golf zu kontaktieren, um angesichts steigender Energiepreise Hilfe zu suchen. Also haben die Amerikaner Saudi-Arabien, die Emirate und Katar bezüglich Öl und Gas kontaktiert. Alle diese Länder, genau wie Venezuela und Iran, haben klar gesagt, wenn wir Fragen im Zusammenhang mit dem Auftreten neuer Akteure auf dem Ölmarkt diskutieren, sind wir alle dem OPEC-Format verpflichtet, in dem Quoten für jeden Akteur diskutiert und im Konsens vereinbart werden, sagte Lavrov. Deutschlands Minister besucht VAE und Katar, da Ukraine-Krise Energieängste schürt. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck ist an den Persischen Golf gereist, in der Hoffnung, Alternativen zu russischem Gas zu finden, da der Konflikt in der Ukraine die Angst vor einer Energiekrise in Europa schürt. Die EU-Staaten, darunter auch Deutschland, streben angesichts des Ukraine-Konflikts einen Ersatz für russische Gasimporte an. Habeck, der eine Delegation von etwa 20 Geschäftsleuten hauptsächlich aus dem Energiesektor anführt, wird am Samstag nach Katar, einem der weltweit größten Exporteure von verflüssigtem Erdgas, LNG, und in die Vereinigten Arabischen Emiraten reisen. Die deutsche Delegation wird die LNG-Versorgung erörtern, da Deutschland anstrebt, ein Wasserstoffabkommen abzuschließen, wodurch Berlin beim Gas weniger abhängig von Russland wird. Vor seiner Reise nach Katar sagte Habeck, Ziel sei es, Möglichkeiten zum Aufbau kurzfristiger und mittelfristiger Partnerschaften im Energiesektor zu erörtern. Er betonte die Notwendigkeit, eine kontinuierliche Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen und fügte hinzu, wenn es um die Energiepolitik des Landes gehe, gebe es eigentlich kein moralisches Maß. Habeck hatte bereits im Deutschlandfunk davor gewarnt, dass die Energieversorgung des Landes den Bedarf nicht decken würde, um alle unsere Häuser zu heizen und unsere ganze Industrie am Laufen zu halten, wenn Russland seine Gaslieferung nach Deutschland stoppt. Algeriens Präsident schwört, keine Rechte bezüglich französischer Kolonialverbrechen abzutreten. Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune hat geschworen, die Rechte seines Landes wegen der Verbrechen der französischen Kolonialisten gegen Algerien nicht abzutreten und sagte, solche Rechte unterliegen keiner Verjährungsfrist. Tebboune machte die Bemerkungen am Freitag in einer Erklärung zum 60. Jahrestag des Evian-Friedensabkommens zwischen Frankreich und Algerien, die dem nordafrikanischen Land die Unabhängigkeit brachte. Das Friedensabkommen wurde am 18. März 1962 unterzeichnet, um den algerischen Unabhängigkeitskrieg zu beenden. Im Juli wurde Algerien nach einem Referendum unabhängig. Tebboune versprach, die Bemühungen fortzusetzen, um von Paris Aufklärung über das Schicksal von Hunderten von Algeriern zu erhalten, die während des achtjährigen Krieges, der die 132-jährige französische Herrschaft beendete, vermisst wurden. Er gelobte auch, das Erbe seines Landes wiederherzustellen, darunter Artefakte, Bücher und Karten, die von französischen Soldaten und Verwaltern geplündert wurden, als sie Algerien nach mehr als einem Jahrhundert Kolonialherrschaft verließen. Er wiederholte auch die Forderung seines Landes nach Entschädigung für die Opfer der französischen Atomtests. Wir werden von Frankreich Entschädigungen für die Opfer der französischen Atomtests und für andere Fälle im Zusammenhang mit diesen Tests fordern, sagte Tebboune. Laut algerischen Behörden wurden während des Unabhängigkeitskrieges von 1954 bis 1962 mehr als 1,5 Millionen Algerier getötet. Emmanuel Macron, der erste französische Präsident, der nach der Kolonialzeit geboren wurde, räumte während seiner Präsidentschaftskampagne 2017 ein, dass die Kolonialisierung Algeriens ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei. Im Jahr 2018 gab er auch zu, dass Frankreich während des Algerienkriegs ein System eingeführt hatte, das die Folter erleichterte, weigerte sich jedoch, sich für die von französischen Truppen während der Kolonialisierung Algeriens begangenen Gräueltaten zu entschuldigen. Ende 2021 löste Macron einen diplomatischen Streit zwischen Paris und Algier aus, nachdem er kontroverse Bemerkungen gemacht hatte, dass Algeriens offizielle Geschichte völlig neu geschrieben worden sei. Jemens Ansarullah lehnt GCC-Einladung zu Gesprächen mit Saudi-Arabien in Riad ab. Jemens populäre Ansarullah-Widerstandsbewegung hat es abgelehnt, an den Gesprächen teilzunehmen, die vom Kooperationsrat des Persischen Golfes, GCC, im Hauptsitz der Regionalorganisation in Riad abgehalten werden. Sie betonte, dass sie Gespräche begrüßen wird, um eine friedliche Lösung des anhaltenden Konflikts zu erörtern, wenn der Veranstaltungsort ein neutrales Land ist und dass die Aufhebung willkürlicher Beschränkungen für jemenitische Häfen und den Flughafen von Sana'a Priorität hat. Mohammed Ali Al-Houthi, ein hochrangiger Ansarullah-Verantwortlicher und Mitglied des obersten politischen Rates des Jemen, schrieb in einem auf seiner Twitter-Seite veröffentlichten Beitrag, dass eine Lösung der Jemen-Krise in Reichweite sei, wenn die Mitglieder der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition und ihre Takfiri-Kämpfer einen echten Friedenswillen zeigten. Riad ist eine Partei im Krieg, kein Vermittler, betonte Houthi. Der hochrangige Ansarullah-Funktionär sagte, Saudi-Arabien und seine regionalen Verbündeten, die an einer verheerenden Militärkampagne gegen den Jemen beteiligt sind, müssen sich für ihre Taten schämen und der aktuellen Treibstoffkrise im Jemen ein Ende setzen, die durch eine Kombination von Verschärfungen ausgelöst wurde, wie Beschränkungen für Kraftstofflieferungen in die Häfen des Landes am Roten Meer und lange Wartezeiten. Houthi sagte, dass die Treibstoffkrise im Jemen infolge der anhaltenden Beschlagnahme von Tankern, die in den Jemen fahren, die jemenitische Nation schwer beeinträchtigt. Abdul Malik Al-Ajri, ein weiterer hochrangiger Ansarullah-Funktionär, erklärte ebenfalls, dass seine Gruppe ernsthaft an der Schaffung eines umfassenden und gerechten Friedens interessiert sei. Er kritisierte die von Saudi-Arabien geführte Koalition scharf für ihre grausame und unmenschliche Behandlung der Jemeniten und erklärte, Frieden ist uns heilig. Wir werden einen fairen und gerechten Frieden begrüßen, sobald wir es begegnen, unabhängig davon, ob die Initiative im Osten oder im Westen entwickelt wird. Harvards juristische Fakultät erkennt Israel als Apartheid-Regime an. Die in den USA ansässige juristische Fakultät der Universität Harvard hat Israel als Apartheid-Regime anerkannt. In einem kürzlich an die Vereinten Nationen gerichteten Bericht schloss sich die International Human Rights Clinic an der Fakultät der Universität Harvard der internationalen Gemeinschaft an, indem sie den Apartheid-Charakter des israelischen Regimes anerkannte. Der Bericht an die unabhängige UN-Kommission zur Untersuchung der israelischen Verbrechen und der Ursachen des Konflikts in Palästina skizziert die diskriminierenden Gesetze und Vorschriften des Regimes von Tel Aviv im besetzten Westjordanland, das systematisch Palästinenser benachteiligt und ihre bürgerlichen und politischen Rechte unterdrückt. Der 22-seitige gemeinsame Bericht mit dem Titel Apartheid im besetzten Westjordanland – eine rechtliche Analyse der Aktionen Israels, Apartheid in the Occupied West Bank – a legal analysis of Israel's actions, der in Zusammenarbeit mit der Adamir Prisoner Support and Human Rights Association erstellt wurde, stellte fest, dass die Praktiken des israelischen Regimes im besetzten Westjordanland kriminell sind und gegen das Apartheidsverbot verstoßen. Der Bericht vom 28. Februar 2022 konzentriert sich auf die von Israel gegen Palästinenser, insbesondere im besetzten Westjordanland durchgesetzte Rechtsordnung, und stellt fest, dass Israels Aktionen im besetzten Westjordanland gegen das Verbot der Apartheid verstoßen und nach internationalem Recht einem Verbrechen von Apartheid gleichkommen. Dieser Bericht erklärt, dass das Regime in Tel Aviv die bürgerlichen und politischen Rechte der Palästinenser unter Verletzung des Völkerrechts verweigert. Neben Harvard verurteilen andere Hochschulen, Palästinenser und internationale Menschenrechtsgruppen, Bürgerrechter sowie ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft seit Jahrzehnten die Apartheid-Natur des israelischen Regimes. Gruppen fordern weltweit führende Politiker und Organisationen auf, gegen Tel Aviv wegen seiner eklatanten Verbrechen, Straflosigkeit und Arroganz im Umgang mit Palästinensern, sowie den internationalen Institutionen, die ihre unveräußerlichen Menschenrechte verteidigen, vorzugehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 15 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Bahar Ruhe Hasti. Das heißt, der Frühling des Weltgeistes.
رقص این چلچله ها وین همه آوا و نوا همه گویند که از راه رسیده است بهار کاروان گل و زیبایی و شادی در را سخت در جلگه پربرف دویده است بهار خواب ها این شکرین بهر تو دیده است بهار خواب ها این شکرین بهر تو دیده است بهار عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید همه را بر تو بر دوش کشیده است و هر ارمغانیست که هر سال به ایسان و نسان مهربانان سر راه تو چیده است بهار خواب‌های شکرین بر تو دیده است بهار
جوان است و برقص آمده است، بیدبون غرق جوان است و برقص آمده است، از در و بام و هوا بس گشنیده است بهار. جوان است و برقص آمده است، از در و بام و هوا بس گشنیده است بهار. خیز آغوش در آغوش لطیفش بکشا، خیز آغوش در آغوش لطیفش بکشا. روح هستی است که جان بخش وزیده است بهار، خوابهای شکرین بر تو دیده است بهار.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Zur Begrüßung des Nowruz-Festes. Bleiben Sie dran!
Nowruz ist das Nationalfest der Iraner. Nowruz ist der Beginn eines neuen Jahres zum Frühlingsanfang. Die Bräuche zu diesem frühlichen Anlass beginnen ungefähr 4 Wochen vorher und dauern bis zum 13. des neuen Jahres. Wir stellen heute einige Bräuche zur Nowruz-Begrüßung vor. In den letzten Tagen des alten Jahres ziehen Frühlings- und Nowruz-Boten durch die Stadtviertel und Dörfer mit ihren fröhlichen Liedern. Feiern Sie den Abschied vom kalten Winter und kündigen das herannahende Neujahr an. Dieser Brauch ist schon alt und wird in verschiedenen Formen gepflegt, zum Beispiel als sogenanntes Kuse Bornishin, Ortash Afruz, Mir Nowruzi oder Nowruzi-König. Der iranische Gelehrte Abu Reyhan Biruni, 973 bis 1048 nach Christus, berichtet in seinem Buch Al-Tafhim von dem Brauch des Kuse Bornishin und schreibt, dass dieser Brauch aus legendären Zeiten stammt. Er berichtet, ein Mann in lustiger Bekleidung, der amüsante Dinge tat, wurde auf einen Esel gesetzt und durch die Stadt geführt. Ein anderer Brauch, der einige Tage vor dem Nowruz begann und bis 2 Wochen nach dem Neujahrsanfang üblich war, ist Ortash Afruz gewesen, was so viel wie Feuermacher bedeutet. Die Ortash Afruz waren Musiker und Theaterspieler. Der eine schwärzte sich das Gesicht und kleidete sich in Rot, ein anderer trug eine brennende Fackel und ein dritter ging auf Stelzen. In Begleitung von Musikanten führten sie lustige Programme durch und spielten mit dem Feuer. Dafür wurden sie von den Zuschauern mit einem Trinkgeld belohnt. Mit der Zeit erfuhren diese kleinen Theaterstückchen natürlich Änderungen. Heute erinnern die Haji Firuz an diesen früheren Brauch. Gegen Ende des Wintermonats Esfand schwärzen sich die Haji Firuz das Gesicht und kleiden sich in Rot. Sie ziehen durch die Straßen und kündigen mit ihrem Gesang in Begleitung von rhythmischer Musik das Kommen des Frühlings und den Abschied vom Winter an. Das Rot ihrer Bekleidung ist Zeichen für die Freude und Frische des Frühlings und ihr geschwärztes Gesicht soll an die dunklen und kalten Tage des Winters erinnern, der nun das Weite sucht. Ein anderer Brauch nennt sich Mir Noruzi oder Padishah Noruzi, so viel wie Neujahrskönig. Dieser Brauch ist auch heute noch in einigen Gegenden Irans üblich. Dabei wird in einer kleinen Zeremonie aus der Masse und den ärmsten Schichten ein Mann ausgesucht, der einige Tage in der Ortschaft oder im Dorf bestimmen darf. Einige weitere Männer werden als seine Mitarbeiter und Diener ausgewählt. Während seiner Herrschaft, die normalerweise 5 Tage dauert, erteilt der Neujahrskönig zum Vergnügen aller lustige Befehle. Früher zogen auch kurz vor dem Neujahrsfest kleine Sängergruppen namens Noruz Khan von einem Ort zum anderen, besonders in den nördlichen Provinzen Gilan und Mazandaran und Aserbaidschan. Ebenso wie in der Provinz Fars im Südiran war dieser Brauch üblich. Die Noruz Khan besangen die Natur und oftmals begannen ihre Lieder mit einigen Reimen zur Ehrung des Propheten und der Imame. Zu den Noruz-Bräuchen, die erhalten blieben, gehört der Hausputz vor dem neuen Jahr, allgemein bekannt als Khane Tekani, wörtlich Rütteln des Hauses. Nicht nur die Häuser, sondern die ganze Stadt wird herausgeputzt. In Wahrheit ist dieses große Saubermachen von Haus und Hof und Straßen am Jahresende ein Sinnbild für die Befreiung von dem Belag des alten Jahres, um hell und frisch dem neuen Jahr entgegenzugehen. Der Islam unterstreicht ohnehin die Sauberkeit. Ein Zeichen für Glauben ist gemäß dem Propheten die Sauberkeit. Am Hausputz nehmen alle Familienmitglieder teil. Natürlich gehören auch Einkäufe zu den Vorbereitungen zum neuen Jahr. Es werden neue Kleidung, Obst, Süßigkeiten, Nüsse und etwas Neues fürs Haus besorgt. Daher herrscht überall in den Geschäftspassagen und auf dem Basar jede Menge Betrieb. Zum neuen Jahr möchten sich alle neu kleiden und ihren Neujahrsgästen mit dem Besten bewirten. In der letzten Woche vor dem Neujahrsfest werden dann Glückwunschkarten für Freunde und Familie in anderen Städten oder im Ausland verschickt. Viele sind nun natürlich dazu übergangen, eine SMS oder E-Mail zu verschicken.
Im letzten Monat des Winters, dem Eswand, lässt man kleine Körner keimen und die grünen Sprösslinge zieren dann als Noruz Grünes, Sabzeye Noruz, die Neujahrsfesttafel. Früher hat man 25 Tage vor dem Neujahr auf dem Stadtplatz entsprechend der Monatszahl 12 kleine Säulen aus Rotziegeln errichtet und auf jeder Getreidekörner oder Hülsenfrüchte gesät, nämlich Weizen- und Reiskörner, Hirsekörner, Bohnen, Erbsen, Linsen und so weiter. Je nachdem, wie gut eine Saat aufging, sah man darin ein Zeichen für eine gute Ernte im kommenden Jahr. Auch der Garten kommt zu Noruz nicht zu kurz. Wer einen hat, der bereichert ihn mit neuen Blumen und jungen Bäumen. Und die Stadtverwaltung lässt ebenso neue Blumen und Bäume in den Parks und an den Straßenrändern anpflanzen. Das frische Grüne und die Blumen sind Zeichen für den Frühling und die Entfaltung der Natur und bringen neues Leben. Zum Neujahresfest gehören die Neujahrsspezialitäten. In einigen Gegenden Irans bereiten die Frauen gemeinsam verschiedene Süßigkeiten vor.
Die hausgemachten Süßigkeiten sind besonders lecker. Eine typische Nowruz-Delikatesse ist Samanu. Samanu beginnt mit einem iranischen S und es gehört zu der Nowruz-Festtafel Haftzin, die 7 S. Samanu wird aus Weizenkeim zubereitet und ist sehr kräftigend. Am Abend zum Nowruz versammelt sich die Familie zu einem besonderen Essen. Es ist auch ein alter Brauch, vor dem Beginn des neuen Jahres der Verstorbenen zu gedenken. Die Menschen gehen an die Gräber. Es ist üblich, auf dem Friedhof anderen etwas zum Essen anzubieten, zum Beispiel die Süßspeise Halwa oder Datteln. Auf den Gräbern der neulich Verstorbenen zünden sie eine Kerze an oder stellen ein Licht auf. In einigen Städten ist es üblich, dass die Familien, in denen sich neulich ein Trauerfall ereignet hat, ihre Angehörigen und Freunde mit einem Essen oder mit Halwa bewirten. Auf diese Weise bringen die Iraner zum Ausdruck, dass sie ihre Verstorbenen nicht vergessen werden. Ein weiterer schöner Brauch ist das Spenden an Bedürftige. Die Iraner sind davon überzeugt, dass jeder Mensch und Muslim eine wertvolle Tat begeht, wenn er den anderen bei der Lösung ihrer Schwierigkeiten hilft, insbesondere anlässlich des herannahenden neuen Jahres. Gegen Ende des alten Jahres wird im Zusammenhang mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu einem großen Wohltätigkeitsfest aufgerufen, damit mit Hilfe der Spenden auch den ärmeren Familien ein schönes Neujahrsfest bereitet werden kann. In Hoffnung auf ein segensreiches neues Jahr gehen wir also alle beschwingt dem Frühling entgegen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Majid Akhshabi mit dem Titel Oshir Tarin, auf Deutsch Der Verliebteste.
تاره با دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. موسیقی
اگه یه روز ببینمت ای آشنای ناشناس، میپیچه توی کوچمون یه باغچه عطر گل یاس. ببین که با حس نگات یه حرف نو دارم برات، ستاره ها رو میشکنم خورشید میسازم تو چشات. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات سیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره. اگه یه روز ببینمت ای آشنای ناشناس، میپیچه توی کوچمون یه باغچه عطر گل یاس. ببین که با حس نگات یه حرف نو دارم برات، ستاره ها رو میشکنم خورشید میسازم تو چشات. شب تاره و دل من بیقراره، از چشم مهتاب امید میباره، وقتی نگات شادی برام بیاره، زنده میشم با عشق تو دوباره. صد تا سواره دور قصر چشمات، اما چشات صیاد تک سواره. عاشق ترینم به روی ماهت همیشه، کاش قاصدک از تو خبر بیاره، کاش قاصدک از تو خبر بیاره.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Nationalisierung des iranischen Erdölindustrie. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag sprechen wir über die Geschichte der Bewegung zur Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie. Seit dem Iran Erdöl entdeckt wurde bis zum Militärputsch von 1953 im Iran, war die englische Regierung Alleinherrscher über der iranischen Erdölindustrie. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten Meldungen über die Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie unter der Bevölkerung und einigen Parlamentsabgeordneten Irans die Runde. Die englische Regierung begann, um ihre Herrschaft über das Erdöl zu behalten, Verhandlungen mit den iranischen Amtsträgern und wollten einen Zusatzvertrag zur Verlängerung der imperialistischen Abmachungen von 1933 mit Teheran abschließen. Ein solcher Vertrag wurde 1949 gebilligt. Laut diesem Vertrag sollte die Herrschaft Englands über die iranischen Erdölressourcen um 33 Jahre verlängert werden. Die Unterzeichnung dieses Vertrages löste tiefe Unzufriedenheit unter den Iranern aus und einige Parlamentsabgeordnete protestierten. Der religiöse Führer der Bevölkerung, Ayatollah Khashoggi, gab eine scharf formulierte Proklamation heraus, die sich gegen die englische Ölkompanie richtete. Er forderte die Annullierung dieses Vertrages und der Ölkonzessionen Englands. Das Schah-Regime und England zürnten. Ayatollah Khashoggi wurde in den Libanon verbannt. Es kam ein neuer Premierminister in Iran an die Macht, der um die Sympathien des Volkes zu gewinnen, Ayatollah Khashoggi in den Iran zurückrief. Aber die Rückkehr Ayatollah Khashoggis stärkte die iranische Bevölkerung in ihrem Willen und sie demonstrierte in Teheran massiv gegen den imperialistischen Ölvertrag. Zu der Zeit wurde der Zusatzvertrag in der Ölkommission des iranischen Parlaments untersucht. Ayatollah Khashoggi verurteilte diesen in einer Botschaft an das Parlament, welche von Dr. Mossadegh vorgelesen wurde, den Vertrag. Während der Verhandlungen der Abgeordneten in der Parlamentskommission wurde auch die Nationalisierung der Erdölindustrie angesprochen. Gegen Ende der Verhandlungen in der Parlamentskommission gab diese das Ergebnis bekannt und erklärte, dass der Zusatzvertrag nicht für die Gewährung der Rechte der iranischen Nation ausreiche. Nach Erteilung dieser Absage versuchten der iranische Premierminister und sein Schatzminister unter Androhungen und Versprechungen, die Mitglieder der Ölkommission umzustimmen. Aber aufgrund der Aufforderungen Ayatollah Khashoggis und einer Gruppe von Patrioten demonstrierte die Bevölkerung vor dem Parlamentsgebäude. In einer Enderklärung wurde gefordert, dass dieser Vertrag von der Tagesordnung des Parlaments gestrichen wird. Schließlich legte die Ölkommission am 7. März 1950 dem Parlament den Entwurf für die Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie vor. Am letzten Tag des Jahres 1329, das heißt der 20. März 1950, wurde ein entsprechendes Gesetz vom Parlament verabschiedet. Im Frühjahr 1951 wurde Mohammad Mossadegh Premierminister. Unterstützt von Ayatollah Khashoggi behandelte er die Durchführung der Nationalisierung des Erdöls vorrangig. Die ausländischen Direktoren und Angestellten in der Erdölindustrie, die gegen dieses Gesetz waren, verließen den Iran. Der Sieg der iranischen Bürger über den imperialistischen Staat England fand weitgehenden Widerhall auf der Welt. Insbesondere die Länder der sogenannten Dritten Welt und die Befreiungsbewegungen in ihnen ließen sich von der Nationalisierung der iranischen Erdölindustrie inspirieren. Jamal Abdel Nasser, der ägyptische Staatsführer, hat einmal gesagt, dass dieser Sieg der iranischen Nation ihn zur Nationalisierung des Suezkanals inspirierte.
Nach der Nationalisierung des Erdöls brachte die iranische Bevölkerung politische Forderungen zur Sprache. Dadurch versetzten sie das Schah-Regime und seine westlichen Unterstützer in Angst. Für die USA und England war das Schah-Regime der Gendarm ihrer Interessen in der Region. Unter dem Vorwand, der Kommunismus könnte sich im Iran ausbreiten, begingen diese beiden Imperien einen Militärputsch gegen die gesetzliche Regierung Mossadeghs und holten den Schah, der angesichts der Proteste der iranischen Bevölkerung das Land verlassen hatte, wieder an die Macht zurück. Nur 15 Monate nach dem Militärputsch von 1953 schloss das Schah-Regime einen Vertrag mit einem Konsortium, bestehend aus 4 großen westlichen Erdölunternehmen, ab. So herrschte erneut der Westen, insbesondere die USA, über die iranische Erdölindustrie. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution hat die iranische Erdölgesellschaft die Aufgabe gehabt, Erdöl- und Gaserzeugnisse für den Inlandskonsum zu verteilen und zu verkaufen. Außerdem hatte dieses Unternehmen für die Deckung, Wahrung und Verwaltung der Produktionsdienstleistungen zu sorgen, während die Industrieangelegenheiten vollständig in der Hand der Ausländer waren. Die festen Industrieanlagen gehörten zwar vor der Revolution der Nationalen Erdölgesellschaft Irans, aber die Mitgliedsfirmen des Ölkonsortiums hatten während der Vertragsdauer das Monopolnutzungsrecht. Es war abgemacht, dass trotz der Tätigkeit des westlichen Konsortiums die Nationalisierung des Erdöls umgesetzt wird. Aber die Regierung und die Nationale Erdölgesellschaft Irans hatten in der Praxis nur sehr geringe Befugnisse. Bis 1975 haben die Konsortiumsmitglieder ohne Beachtung der Forderung der iranischen Regierung selber über die Förderungsmenge und den Preis des iranischen Erdöls beschlossen. Ab 1975 entstanden jedoch entschiedene Änderungen hinsichtlich der Aufsicht und Mitbestimmung der Regierung bei dem Vorgehen des Konsortiums. Aber es ist eine Tatsache, dass bis zum Sieg der Islamischen Revolution das Eigentumsrecht der iranischen Nation an den Erdölressourcen nicht geltend gemacht wurde. Erdöl ist die wichtigste Industrie Irans und wirtschaftliche Ader des Landes gewesen. Als die Streiks der Bevölkerung zunahmen, wurde auch in der Erdölindustrie gestreikt. Der Siegesprozess der Revolution wurde dadurch beschleunigt. Kurz vor dem Sieg der Islamischen Revolution gelangten die Angelegenheiten der Erdölindustrie in die Hände der Iraner und die ausländischen Kräfte in dieser Industrie begannen erneut das Land zu verlassen. Sie glaubten, ohne sie würde die iranische Erdölindustrie zusammenbrechen. 1979 zitierte eine Teheraner Zeitung einen amerikanischen Erdölingenieur, der gesagt hatte: Die US-Ingenieure sagen den iranischen Angestellten, wir werden bald zurückkommen. Aber die iranischen Angestellten sagten, nein, diesmal wird es keine Rückkehr geben.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.